Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Weltliteratur aus Köln, dafür steht der neu gegründete Cupido Verlag. Gleich ein Gespräch mit dem Verleger Frank Henseleit. Außerdem zwei Bücher aus Frankreich. Emmanuel Bayer-Magthams Roman Arkadien ist eine Coming-of-Age-Geschichte in einer Kommune. Und Antoine Léris erzählt in Danach das Leben vom Leben nach dem Anschlag auf den Pariser Club Bataclan, bei dem seine Frau getötet wurde. Erst die Enthauptung eines Lehrers in Paris, dann Attentate in Wien und Nizza. In Paris läuft außerdem gerade der Prozess wegen des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo im Januar 2015. Islamistische Attentate sind in Europa gerade ziemlich präsent. Im November 2015 verlor der Journalist Antoine Léris beim Anschlag auf das Bataclan seine Frau Hélène. 3 Tage später postete er auf Facebook einen offenen Brief an die Attentäter unter dem Titel »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. Dieser Post machte Léris über Nacht berühmt. Er ist bis heute mehr als 200.000 Mal geteilt worden. »Meinen Hass bekommt ihr nicht«, so hieß auch das Buch, in dem Antoine Léris von den ersten Tagen mit dem kleinen Sohn nach dem Tod seiner Frau erzählte. Das Buch ist in Frankreich Schullektüre und fürs Theater adaptiert worden. In seinem zweiten Buch, Danach das Leben, setzt Léris seinen Bericht nun fort. Nora Karches hat es gelesen.
Antoine Léris Leben ist der Stoff, aus dem antike Tragödien sind. Doch der Moment, wenn im Theater der Vorhang fällt, ist überhaupt erst der Beginn seines autobiografischen Berichts. Denn Danach das Leben handelt von der Zeit nach der Katastrophe. Die Frage, die sich der französische Autor in seinem zweiten Buch stellt, ist also die Frage nach der Erfindung eines neuen Lebens. Und tatsächlich ist das, was der junge Vater erlebt hat in der Zeit nach dem Tod seiner Frau und der Veröffentlichung seines ersten Berichts »Meinen Hass bekommt ihr nicht«, per se auch absolut erzählenswert.
Er hatte gesehen, wie auf der Bühne sein Leben gespielt wurde, schöner als es gewesen war, auch größer, tatsächlich riesengroß. Und schließlich fasste er einen Zorn gegenüber demjenigen, der ihn spielte. Demjenigen, der ihm, so dachte er, sein Leben gestohlen hatte.
Es ist die Erfahrung einer extremen Ich-Entfremdung, die ihn danach das Leben anklingt. Ein nur 3 Seiten langer Textentwurf ist in den aus der Ich-Perspektive geschriebenen Bericht eingeschoben. Und in diesem Entwurf fühlt ein Schriftsteller seine reale Existenz von der fiktiven Figur des Vaters aus seinem ersten Buch erdrückt. Dabei ist er selbst derjenige, der diese Figur erschaffen hat. Schon Marguerite Duras hatte in Interviews zu ihrem autobiografischen Roman »Der Liebhaber« von diesem eigenartigen Phänomen der Eifersucht auf die eigene Figur berichtet. Doch anstatt dieser fundamentalen Erfahrung, die wie ein Hintergrundrauschen unter dem gesamten Text liegt, tatsächlich nachzugehen, verliert Antoine Léris sie sofort wieder aus dem Blick. Das ist umso ärgerlicher, als er dort weitermacht, wo er 3 Seiten zuvor aufgehört hat, bei der ausufernden Erzählung von allzu vordergründigem. Details aus dem Alltag eines alleinerziehenden Vaters, der in Fragen des Haushalts und der Erziehung auf sich selbst zurückgeworfen ist und dessen Überforderung sich in Sätzen wie »An manchen Abenden wäre ich gern genauso gestorben wie Sie«, »Verschwinden«, »Alles hinwerfen« Bahn bricht. Zur erzählerischen Schwäche von Danach das Leben kommt dann noch ein sprachliches Problem. Wie Satzzeichen streut Antoine Léris sprachliche Bilder über seinen Text. Diese Bilder sind im besten Fall überfrachtet, im schlimmsten Fall komplett unverständlich. Warum bloß vergleicht der Autor einen Röntgenraum mit der Kontrollzentrale eines Kernkraftwerks aus der Zeit der Sowjetunion? Und weshalb leuchten die Augen seines Sohnes wie der Himmel über Paris am Nationalfeiertag? In Frankreich denkt man bei diesem Satz unweigerlich an die alljährliche Flugzeugparade, die den Himmel über Paris in den Nationalfarben erstrahlen lässt. Aber Kinderaugen, die wie die Trikolore blau-weiß-rot leuchten? Und auch das durch den Staatsfeiertag herbeizitierte Pathos ist hier eher störend. Manche Metaphern sind so schief, dass sie direkt zum logischen Kurzschluss führen, wie hier. Ich bin zugleich das springende Kind und die Arme, die es in Empfang nehmen. Doris Heinemann hat sich in ihrer Übersetzung dafür entschieden, sprachliche Ungenauigkeiten aus der französischen Umgangssprache 1:1 ins Deutsche zu übertragen, sodass im Text Sätze stehen wie der folgende – Von Panik ergriffen, schicke ich allem, was ich an Müttern und künftigen Müttern kenne, Textnachrichten. Einen Gefallen hat die Übersetzerin dem Buch, das sprachlich ohnehin schon auf wackeligen Füßen steht, damit sicher nicht getan. Erst im letzten Drittel von Danach das Leben öffnet Antoine Léris den Blickwinkel und gestattet sich nun, in längeren Passagen auch von der Zeit vor dem Attentat zu erzählen. Und dann klingt sein Bericht plötzlich nicht mehr so:
Ich schaue aus dem Fenster. Staub fällt auf die Straße unten. Wie ein Körper, der sich aufdrängt und entblößt, aufreizend und quälend, beginnt dichte Feuchtigkeit vom glühend heißen Asphalt aufzusteigen.
Sondern so:
2005 ist meine Mutter in eine ihrer üblichen depressiven Phasen eingetreten. Sie nahm eine Mischung aus Alkohol und Medikamenten zu sich. Sie schlief mit brennender Zigarette ein, ihr Bett fing Feuer. Von den Antidepressiva, den Schlafmitteln und dem Gin war sie derart benommen, dass sie sich nicht bewegen konnte.
Mit einem Minimum an Worten skizzierte Szenen von beeindruckender visueller Kraft. Doch sie kommen am Ende dieses mit schiefen Bildern überfrachteten Berichts zu spät. Und so hat man auf der letzten Seite von Danach das Leben nur eine vage Idee davon, wie Antoine Léris die inhaltliche und sprachliche Verarbeitung der antiken Tragödie, die sein Leben ist, hätte gelingen können.
Nora Karches über Antoine Léris Danach das Leben. Doris Heinemann hat das Buch aus dem Französischen übersetzt. Es ist bei S. Fischer erschienen. Eins haben alle Romane der Französin Emmanuelle Bayard-MacTamm gemeinsam: die jugendlichen Protagonistinnen, Außenseiterinnen, die sich ihre Emanzipation hart erkämpfen müssen. In »Wenn mit meiner Unschuld nicht alles vor die Hunde ging« von 2014 zum Beispiel erlangt die Hauptfigur ihre Unabhängigkeit von der Familie durch radikales Ausleben ihrer Sexualität. Auch im aktuellen Roman steht ein junges Mädchen im Mittelpunkt, das in einer Nudistenkommune in Südfrankreich seine Identität sucht. Cornelius Wöhlenkemper über Arkadien von Emmanuelle Bayard-MacTamm.
Bereits auf den ersten Seiten fühlt man sich an Szenerien erinnert, wie sie zuletzt regelmäßig in der französischen Gegenwartsliteratur auftauchten. Leidensberichte aus dem erbarmungslosen Wettbewerb der erotischen Anziehung hat unter anderem Michel Houellebecq geliefert. Aussteiger, die sich vor der totalen Digitalisierung in die Natur flüchten, kennt man aus den dystopischen Zukunftsentwürfen von Marie Darrieussecq. Und die sozialen Dynamiken in sektenähnlichen Gemeinschaften hat zuletzt der Philosoph und Autor Tristan Garcia untersucht. Emmanuelle Bayard-MacTammes Roman »Arkadien« vereint diese Elemente nun in einer furiosen Geschichte. Mit 6 Jahren zieht die Ich-Erzählerin Farah gemeinsam mit ihren Eltern in das Aussteigercamp »Arkadien« unweit der französischen Mittelmeerküste.
Tatsächlich endete mit meiner Geburt eine lange Reihe von bemerkenswert attraktiven und makelfreien Wesen. Die Pubertät hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ich wurde knochig und klobig, meine Körperbehaarung geriet außer Kontrolle. Und anstatt, wie erwartet, mächtig anzuschwellen, breiteten sich meine Brüste als eine Art Zittergelee über den Oberkörper aus, mit 2 kaum wahrnehmbaren, lachsblassen Warzen. Beim sexuellen Wettbewerb bin ich folglich chancenlos, von vornherein disqualifiziert.
Farah findet im prunkvoll hergerichteten Liberty House, das den Jüngern der Arkadion-Kommune als Unterkunft dient, alle Formen der Freiheit. Sie kann sich unbeeinflusst von den Konventionen der Mehrheitsgesellschaft ausprobieren, sexuell, identitär und geschlechtsspezifisch. Das Szenario der fluiden Identitäten, die Schrullen der höchst eigenartigen Campbewohner, beschreibt Bayard-MacTamm mit einigem Humor und einem deutlichen Hang zum Burlesken. Hier tummeln sich abtrünnige Abkömmlinge des Großbürgertums, die züchtige Köchin eines Mädchenpensionats, Jugendliche, die keinen Platz in der Gesellschaft der Normalen gefunden haben und allen voran der Anführer und Sexguru Acardi.
Man darf der Normalität niemals trauen, Farah. Das solltest du inzwischen wissen. Tatsache ist, je gesünder und normaler jemand nach außen hin wirkt, desto mehr ist sein Inneres von Krankheit zerfressen. Da ist es besser, sich von vornherein an jene zu halten, die ihr Leiden offen zur Schau tragen und niemanden hinters Licht führen wollen. Genau das versuchen wir ja im Liberty House.
In ihrer Coming-of-Age-Geschichte, die Farahs 6. bis 18. Lebensjahr umfasst, lässt Bayard-MacTamm kaum ein intimes Detail unerwähnt. Die grelle pornografische Ausleuchtung von Farras Suche nach Lustbefriedigung und der eigenen geschlechtlichen Identität bringt die Autorin ihrem eigentlichen Thema, der Akzeptanz von Diversität, dabei nicht näher. Vielmehr steht die Frage im Raum, ob sie mit ihrer zuweilen überdrehten Exotisierung von Twitter-Identitäten denjenigen einen Gefallen tut, die sich nicht eindeutig einer biologischen oder sozial geprägten Geschlechterkategorie zuordnen können oder wollen. Bayer-Magdams gezielte, hier nicht zitierfähige Grenzüberschreitungen wirken vielmehr wie ein Selbstzweck im Sinne platter Provokation. Im Ozean der möglichen sexuellen Identitäten findet die heranwachsende Farra nur Orientierung beim dauererregten, grotesk-hippiesken Sektenanführer Arkady.
Arkady redet mit mir und ich lasse seine Worte bis zu mir vordringen. Sollen wir es so machen? Ein großes Fest zu deinem 15. und danach eine kleine, intime Feier, nur du und ich, zu deiner Entjungferung?
Bayer-Magdam beschreibt in ihrer Geschichte über die Freiheit der Lust und die sexuelle Selbstfindung einer Jugendlichen mehrfach Szenen, die zumindest nach deutschem Strafrecht höchst bedenklich sind, zumal es ja ausdrücklich um die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung geht. Der Hinweis der Autorin, Marquis de Sade oder Jean Genet hätten weitaus krassere Szenen geschildert, kann hier nun wirklich nicht überzeugen. Emmanuelle Bayer-Magdam verankert ihre Geschichte in der Gegenwart, schreibt über Gender, Fleischkonsum, Flüchtlinge, soziale Netzwerke, Biolandwirtschaft, Schönheitsideale, Diversität und über vieles mehr, was gerade ebenso ansteht. So eklektisch wie ihre Themen und Figuren ist auch ihr Sprachregister, das vom kruden Jugendjargon bis zu akademischem Vokabular reicht. Für ihre heranwachsende Ich-Erzählerin ist das zumindest ungewöhnlich. Hätte Emmanuelle Bayer-Magdam ihre durchaus bedenkenswerten soziologischen Ideen und unterhaltsamen literarischen Handlungswendungen etwas weniger schrill formuliert, würde sie mit ihrem berechtigten Anliegen, die Diktatur der Mainstream-Normen zu durchbrechen, womöglich leichter Gehör finden.
Die Meinung von Cornelius Wüllenkemper zu Arkadien von Emmanuelle Bayer-Magdam. Patricia Klubusitzki hat den Roman aus dem Französischen übersetzt für den Secession Verlag. In dem Buch, um das es jetzt geht, begegnen wir Jorge Luis Borges noch einmal, und zwar kurz vor seinem Tod im Jahr 1986. Der peruanische Autor Jaime Begasso führt diese Begegnung herbei. Er schickt seinen Ich-Erzähler, einen Literaturwissenschaftler, zu Borges nach Genf. Er hat eine konkrete Frage zu einer Figur in der Parabel Emma Zunz. Der junge Gewerkschafter darin kommt dem Erzähler nämlich seltsam vor. Borges gibt zu, dass die Parabel auf Tatsachen beruhe, und das ist für den Erzähler eine Entdeckung.
In dieser Nacht wollte ich nach der Rückkehr ins Hotel du Nord früh schlafen gehen. Aber ausgestreckt auf meinem Hotelbett begann ich den wolkenleeren Himmel zu betrachten. Nur eine Geschichte mehr, eine bloße Darstellung der Ereignisse. Ein Vorfall, wie er hundertfach in den Polizeiakten oder zum Teil aufgebauscht in Zeitungen auftaucht. Eine Kriminalgeschichte, eine wahre Geschichte, ergänzt um einige Adjektive. So hatte er sich ausgedrückt. Wie war es ihm gelungen, so viele Menschen, darunter Kritiker und Professoren, so lange zu täuschen? Hunderte Doktorarbeiten waren in der Annahme geschrieben worden, dieser alte Mann, er sei der Meister der Fiktion, der Erfindung, der Fantasie, der Verschmelzung von Realität und Traum. Und jetzt sollte dieses Theoriegerüst mit einer einzigen Erklärung einstürzen?
Die große Frage in Jaime Begasos Kurzroman »Die Zeugen«. Das Buch war übrigens 2005 das Debüt dieses peruanischen Autors und wurde gleich preisgekrönt. Ich habe darüber mit Frank Henseleit gesprochen, Übersetzer und Verleger von »Die Zeugen«. Und ich habe ihn gefragt, Herr Henseleit, verraten Sie uns ein bisschen mehr über die Parabel Emma Zunz, um die sich das Buch dreht?
Emma Zunz, eine Erzählung von Jorge Luis Borges, erzählt die ausgeklügelte Rache der Fabrikarbeiterin Emma Zunz. Und sie rächt sich an dem Fabrikbesitzer, der ihren Vater des Betruges oder der Unterschlagung bezichtigte, es allerdings selber getan hat. Und sie hat einen Plan, einen sehr perfiden Plan, wie sie sich an ihm rächen kann, so sehr, dass er darunter leidet.
Sie greift ja dann zur Selbstjustiz, und das ist eins der vielen großen Themen in diesem kurzen Text.
Die Frage nach Recht und Gerechtigkeit, gibt es eine Antwort auf die Frage?
Das ist eigentlich keine Justiz, die man Selbstjustiz nennen könnte, sondern in dem Fall die Ausübung der Justiz. Was ihr damit gelingt, ist, jemanden zu bestrafen, der Justitia blind macht. Also blind ist sie, aber er täuscht sie so sehr, dass sie überhaupt nicht mehr erkennen könnte, was Gerechtigkeit ist. Und dieser Gerechtigkeit hilft sie auf die Sprünge.
Die Zeugen, das ist ja so ein gewitztes Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit. Ich habe es schon angedeutet, es geht im Buch um die Frage, ob die Parabel, ob Emma Zunz auf Tatsachen beruht. Was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit? Das fragt man sich aber ja auch außerhalb des Textes. Immerhin taucht der reale Borges auf. Was ist für Sie der Reiz an diesem Spiel mit Realität und Fiktion?
An der Realität kann man in der Regel auch ein bisschen herumkratzen und dann verliert sie oft ihren Glanz oder ihren Schein. In der Fiktion ist es etwas härter. Wenn man an der Fiktion anfängt zu kratzen, kommt man auf die Wirklichkeit.
Jetzt ist dieses Buch von Jaime Begasso ja ein bisschen kompliziert, ein bisschen was für Literaturbetriebsinsider, so eine Auseinandersetzung mit der Literatur von Borges. Ich finde es mutig, dass Sie sich gerade mit diesem Buch neu als Verleger präsentieren, nämlich des neu gegründeten Cupido Verlags. Das müssen wir jetzt endlich mal erwähnen. Es gibt einen gewissen Schwerpunkt auf der spanischsprachigen Literatur, um es mal so ein bisschen allgemein zu sagen, was vermutlich mit Ihrer Herkunft aus der Übersetzertätigkeit in diesem Bereich zu tun hat. Was sind so die Bücher, die in Ihrem Programm Platz finden sollen?
Ich muss mich hier ständig auch selber befragen, was mich interessiert und ob ich in diesem Weg weitergehe. Bin aber, wenn ich etwas gefunden habe, extrem beharrlich, würde ich sagen. Also die Beschäftigung mit Manuel Chavez Nogales zum Beispiel geht auf viele, viele Jahre zurück und habe jetzt viele Bücher vorbereitet. Chavez Nogales ist das genaue Gegenteil von Begasso. Trotzdem ist er der Wirklichkeit und der Fiktion in gleichem Maße verpflichtet. Wenn das ein Leitfaden ist, dann kann er jetzt erst einmal weitergestrickt werden.
Und so einen gewissen gesellschaftlichen Anspruch habe ich irgendwie auch rausgelesen bei Blai Bulnet, dem katalanischen Autor Das Meer. Da geht es um die Franco-Zeit auf Mallorca. Eine ukrainische Autorin haben Sie im Programm. Shahla Uyali schreibt über Syrien. Also so ein bisschen geht es auch um die Auseinandersetzung mit unseren Lebenswelten.
Shahla Uyali schreibt ein Buch, welches durchaus als syrisch-feministische Literatur bezeichnet werden kann. Allerdings müssen wir unsere Konventionen, diesen Begriff zu verstehen, verändern. Vermutlich sind es doch die Frauen, die dieser Region befrieden werden und von diesem fürchterlichen Machismus und Kriegsgehabe befreien können.
Und dann habe ich noch eine Backlist bei Ihnen im Programm gefunden, die sich auf den Kölner Alawi Verlag bezieht. Herr Henseleit, was hat das denn damit auf sich? Das ist ja ein Verlag, der auf arabische Literatur spezialisiert war.
Ja, also warum ich mich damit befasse, ist auch leicht zu erklären. Ich habe Orientalistik auch studiert, das taucht so in meiner Vita wenig auf. Und bin auf den Alawi Verlag gestoßen über einen Hinweis vom Börsenverein, dass dieser Verleger seine Tätigkeit abschließen möchte, aber das Programm doch sehr interessant ist, dass es mir passen könnte. Und er hat das auch getan. Herr Alawi wird weiterhin für mich als Herausgeber arbeiten. Wir planen eine Biografie von Umm Kulsum. Da sind wir jetzt schon in der Redaktion.
Ägyptischen Sängerin. Herr Henseleit, jetzt muss ich die Frage stellen, die mir seit dem Anfang unseres Gesprächs auf der Zunge liegt. Wie kommt man in diesen Zeiten, in denen es der Buchbranche doch nicht gerade gut geht, auf die Idee, einen neuen Verlag zu gründen?
Also es hat in schlechteren Zeiten auch Verlage gegeben. Es hat Exilverlage gegeben, die gegründet wurden in schlechteren Zeiten. In solchen Zeiten befinden wir uns nicht. Ich musste das natürlich schon ökonomisch anpassen und würde sagen, dass ich unter dieser Krise als Verlag zunächst unten drunter durchtauche. Ich habe zweimal meine Debüts verschoben. Jetzt ackere ich gerade an der Übersetzung des Briefwechsels von Mario de Sacanero und Pessoa und bin ziemlich in Zeitnot. Und Sie können sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass ich jetzt noch 2 Monate bekomme. Also dieses unten drunter Durchtauchen und diese Verschiebung des Debüts führt doch auch zu Klärungsprozessen. Ich merke auch, dass ich mir all diese Fehler notieren kann, die ich jetzt mache. Und ich hoffe, dass es am Ende doch weniger werden.
Sagt Frank Henseleit, Gründer des Cupido Verlags. Das Buch, über das wir eingangs sprachen, ist Die Zeugen von Jaime Begasso. Frank Henseleit hat es selbst aus dem peruanischen Spanisch übersetzt. Mehr Literatur gibt es heute Abend in der Lesezeit. Ab 20.30 Uhr liest Andreas Schäfer zum zweiten Mal aus seinem Roman Das Gartenzimmer. Gleich im Anschluss geht es in Forschung aktuell unter anderem um Blattschneiderameisen und, na gut, auch um Corona.
So viel vom Büchermarkt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.